Ich habe euch heute eine Einladung weiterzugeben von diesem guten Gott. Wollen wir mal die Technik wieder starten? Und zwar eine Einladung zur Beständigkeit. Könnt ihr umschalten vorne bitte? Genau, dankeschön. Und zwar in Galater 6,9 steht: Im Tun des Guten wollen wir nicht müde werden, denn zu gegebener Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Da habe ich ein paar Fragen gestellt zu. Drei Stück. Die erste: Wie wird Beständigkeit heute in unserer Welt gelebt? Das ist wichtig, damit man weiß, wo man herkommt und wo man sich vielleicht selber im Weg steht. Dann die zweite Frage: Warum ist Beständigkeit so wichtig, auch für einen Christen gerade? Und die dritte Frage: Wie können wir es schaffen, Beständigkeit zu leben in unserem Alltag? Das sind jetzt Fragen, die man von einem Prediger erwartet. Was ihr von jemandem, der predigt, vielleicht als Frage nicht erwartet, die aber sehr oft kommt, ist: Was soll ich anziehen? In meinem Leben ist diese Frage relativ einfach zu beantworten. Ich hatte erst zwei richtig gute Anzüge. Der eine war mein Kommunionanzug, bin ich rausgewachsen. Der andere ist mein Hochzeitsanzug, aber aus dem wachse ich auch raus, aber in eine andere Richtung. Männer, die glücklich verheiratet sind, neigen halt manchmal zum Zunehmen. Naja, ich dachte mir, ich muss was dagegen tun. Und als kleiner Technikfreak, den ich ja nun mal bin, habe ich mir eine Pulsuhr gekauft. Das war eine richtig gute Entscheidung, denn neben der Fähigkeit, den Puls zu messen, hat dieses kleine Wunderwerk der Technik auch noch eine andere Funktion. Es erstellt dir deinen persönlichen Trainingsplan und überwacht dann auch, dass du den einhältst. Und wenn du es zu 75% schaffst, dann wirst du auch dafür belohnt. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann, mit einem tollen Pokal auf dem Display. Und der ist dann die ganze nächste Woche auf dem Display. Und jedes Mal, wenn man auf die Uhr guckt, denkt man: Oh, ich bin der Held. Ich habe es geschafft letzte Woche und diese Woche werde ich es auch schaffen. Ne? Also das ist wirklich total motivierend. Aber was mich daran auch fasziniert, dass dieses kleine Stück Technik einen ganz selbstverständlich an etwas erinnert, was eigentlich für die meisten Menschen heute keinen großen Stellenwert mehr hat. Nämlich unser Thema Beständigkeit. Beständigkeit in der Welt, die erste Frage. Wir leben in einer Welt, in der alles sofort und ohne Anstrengung verfügbar zu sein scheint. Schnelles Essen gibt's im Fastfood-Restaurant, schnelles Wissen im Internet und schnelle Gesundheit in der Apotheke. Und dann gibt es auch noch schnelle Freundschaften, bei Facebook zum Beispiel. Doch diese schnellen Angebote halten nicht immer, was sie versprechen. Und die Schattenseiten sind oft unübersehbar. Schnelles Essen macht dick, aber nicht wirklich satt. Schnelles Wissen befindet sich nicht im Kopf, sondern nur im Internet. Dumm, wenn kein Internet zur Verfügung steht. Und die schnelle Pille aus der Apotheke kuriert ja meistens nicht die Ursache des Gesundheitsproblems, sondern nur die Symptome. Naja, und die schnellen Freundschaften aus Facebook und Co. sind vielleicht im besten Fall, muss man sagen, wertlos und im schlechtesten Fall sogar lebensgefährlich, wie man jetzt in England gesehen hat. Ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat, die Morde da. Naja, durch Erfahrung wird man hoffentlich klug. Und so stellen halt auch immer mehr Menschen fest, Dinge, die wirklich Bestand haben, müssen auch durch Beständigkeit erworben werden. Stellt euch einen Mann vor, der beim Arzt sitzt, seinen besten Jahren, und stellt auf einmal fest, er hat Herzbeschwerden. Und dann wird der Arzt ihn sicher fragen: Wie sah Ihr Lebensstil bisher aus? Haben Sie beständig auf Ihre Gesundheit geachtet? Und wenn dieser Mann dann antwortet: Kein Problem. Ich nehme oft diese tollen Gesundheitspillen aus der Werbung. Und vor 3 Jahren habe ich eine halbe Stunde Sport gemacht. Und ich ernähre mich auch gesund. Bei jedem Stammtisch esse ich einen kleinen grünen Salat. Alles bestens. Ich denke, auch aus dem Lachen entnehme ich, wir wissen, er hat in Beständigkeit noch eine Menge zu lernen. Nur wenn er es schaffen wird, wirklich beständig auf seine Gesundheit zu achten. Dann wird es auch mit seinem Körper wieder aufwärts gehen. Oder nehmt einen Schüler. Begabt, aber ist durch die Abschlussprüfung gerasselt. Stellt sich die Frage, Lehrer kommt zu ihm, hast du denn auch wirklich gelernt, hast die Vokabeln gelernt? Wenn er dann antwortet, naja, manchmal lerne ich ja auch im Bus mal für 5 Minuten Vokabeln. Dann wird auch hier klar, er muss bei all seiner Begabung noch Beständigkeit im Lernen entwickeln. Oder nehmen wir ein Ehepaar, das mit Kommunikationsproblemen in der Eheberatung sitzt. Es muss lernen, dass zum Gelingen einer Beziehung es nötig ist, beständig miteinander im Gespräch zu bleiben. Der Mann muss kapieren, dass ein kurzes Angrunzen beim Frühstück, wahrscheinlich noch hinter der Zeitung hervor, einfach nicht genug Kommunikation ist. Und die Frau muss sich vielleicht mal andere Themen einfallen lassen als Gardinen und Teppiche. Ich übertreibe, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Gut ist es, wenn man eine Chance bekommt, Beständigkeit zu entwickeln. Aber diese Chance bekommt nicht jeder, wie wir gleich hören werden. In dem folgenden Bibeltext aus Matthäus 22, 8 bis 14 geht es auch um Beständigkeit, auch wenn das vielleicht nicht auf den ersten Blick direkt erkennbar ist. Dieser Text ist Teil eines Gleichnisses, in dem Jesus von einem König berichtet, der seinem Sohn eine Hochzeit ausrichtet. Und er lädt dazu viele wohlhabende und wichtige Gäste ein. Und der König schickt dann zweimal seine Diener aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Er muss dann allerdings feststellen, dass er bei den Eingeladenen auf wenig Begeisterung trifft. Kein einziger will zur Feier kommen. Jeder bringt mehr oder weniger fadenscheinige Ausreden als Entschuldigung für sein Fernbleiben. Und einige gingen sogar so weit, dass sie die Boten des Königs misshandelten und töteten. Der wurde natürlich sauer, sandte seine Truppen aus und ließ die unwilligen Geladenen bestrafen. Dieser erste Teil des Gleichnisses bezieht sich auf die Juden. Der nun folgende zweite Teil hingegen richtet sich an die, die die Einladung Jesu angenommen haben, also an die Christen. Ich lese ab Vers 8. Dann sagte er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, die Geladenen aber waren es nicht wert. Geht also an die Ecken der Straßen und ruft zur Hochzeit, wen immer ihr findet. Da gingen die Knechte auf die Straße hinaus und brachten alle, die sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Als aber der König eintrat, sich die Gäste anzusehen, sah er da einen, der kein Hochzeitskleid trug. Und er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen, ohne ein Hochzeitskleid? Der aber blieb stumm. Da sagte der König zu seinen Dienern, bindet ihm die Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneklappern sein. Denn viele sind berufen, wenige aber auserwählt. Krasse Reaktion, oder? Also der König, da sitzt halt jemand in der falschen Kleidung und er wird dann in die äußerste Finsternis geworfen. Schon krass einerseits, oder? Aber überleg doch mal mit, was bedeutet es, wenn jemand in seinen Alltagsklamotten zu einer Hochzeit erscheint? Ich bin ja nun kein Dressman und mache mir ziemlich wenig Gedanken darüber, was ich anziehe. Hauptsache bequem und praktisch. Aber es gibt Gelegenheiten, da mache ich mir sehr wohl einen Kopf darüber. Zum Beispiel, wenn ich predige, haben wir ja am Anfang schon gehört, oder wenn ich zu einer großen Feier eingeladen bin. Meine Schwester Christina und ihr Mann Turgut haben letztes Jahr im Dezember standesamtlich geheiratet. Schlicht und klein. Aber im Sommer jetzt, da soll die große Feier stattfinden. Und ihr könnt sicher sein, dass ich das teuerste und beste anziehen werde, was ich besitze. Also diesen Anzug. Aber alles andere wäre ja doch eine komplette Missachtung des Brautpaars. wenn ich in meinen gewöhnlichen Sachen kommen würde, dann würde ich damit auch zum Ausdruck bringen, ich freue mich zwar über diese Feier, denn es gibt gutes Essen und deswegen bin ich hier, aber der Anlass für die Feier interessiert mich nicht. Ihr interessiert mich nicht. Ich habe es nicht nötig, mich zu eurer Ehre und Freude schick anzuziehen. Und das ist ja auch genau das, was der Gast in dem Gleichnis zum Ausdruck brachte. Lieber König, ich freue mich über die Segnungen, die ich durch diese Hochzeit habe. Gutes Essen, Wein bis zum Abwinken, Spaß und Freude. Aber du und das Brautpaar, ihr seid mir herzlich egal. Aber wenn ich schon mal eingeladen bin, nehme ich halt mit, was ich kriegen kann. Aber was für ein Irrtum. Was für ein böses Erwachen. Es gibt ja die Redensart, Frechheit siegt. Aber die hat sich in diesem Gleichnis nicht bewahrheitet. Im Gegenteil. Du fragst dich jetzt vielleicht, was hat das denn jetzt A mit mir und B mit Beständigkeit zu tun? Gott hat alle Menschen zu seiner großen Feier eingeladen, die am Ende der Zeiten feiern wird. Und die Christen sind die, die diese Einladung angenommen haben. Sie werden in diesem großen Saal sitzen und den Bräutigam Jesus und seine Braut die Gemeinde bewundern. Hoffentlich richtig angezogen. Was können wir dafür tun, richtig angezogen zu sein in dem Moment? Beständigkeit in unserem Leben mit Gott entwickeln. Wenn man dieses Gleichnis so liest, kommen wir ja nicht drum herum, sich zu wundern. Wo hatten denn diese Gäste alle ihre Hochzeitskleider her? Ich meine, sie wurden ja sehr spontan eingeladen. Meine Antwort darauf ist ganz einfach. Sie haben dieses Kleid von ihrem Gastgeber erhalten, in dem Moment, wo sie die Einladung angenommen haben. Dieses Hochzeitskleid ist ein Bild für die Gerechtigkeit, die wir durch unsere Bekehrung zu Jesus bekommen haben. Dieses Hochzeitskleid sagt im Prinzip das Gleiche aus wie der weiße Stein, von dem Iris letzte Woche gesprochen hat. Aber es genügt nicht, dieses Kleid einfach nur anzunehmen und es dann in den Schrank zu hängen. Wir müssen es anziehen und ihm entsprechend leben. Wer verstanden hat, wie viel es Christus gekostet hat, dass er uns dieses Kleid der Gerechtigkeit geben konnte, der wird es nicht gering achten und einfach weghängen. Er wird es anziehen und alles daran setzen, diesem Kleid entsprechend zu leben, zur Ehre seines Herrn Jesus Christus. Und das bedeutet jetzt ja nicht, dass wir keine Fehler mehr machen dürfen und perfekt sein müssen. Aber es bedeutet, sich für eine Richtung entschieden zu haben und nicht einfach weiterzuleben wie alle anderen Menschen. Es bedeutet, Christuszentriert zu sein. Und hier kommt die Beständigkeit ins Spiel. Gott liebt uns beständig und er möchte beständig unser Bestes und unsere Gemeinschaft. Und der Teufel hasst uns beständig. Und er ist beständig darauf aus, uns zu verderben. Er möchte uns dazu bringen, dass wir dieses Kleid wieder ausziehen. Entreißen kann er es uns nicht. Denn in Jesus haben wir Sieg über ihn. Aber er kann versuchen, uns durch Versprechungen, Drohungen, Bilder, Worte und Gefühle dazu zu bringen, unseren Weg der Christuszentriertheit wieder zu verlassen. Er möchte erreichen, dass wir uns wieder um unser Selbst, um unsere eigenen Wünsche, Lüste und Bedürfnisse drehen. Deshalb, wie es in 1. Petrus 5,8 steht, seid nüchtern, seid wachsam. Euer Widersacher, der Teufel, geht um wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Lasst uns also beständig wachsam sein. Lasst uns beständig bei Gott bleiben und auf ihn hören, damit wir uns nicht auf einmal wie dieser Gast in unseren alten, dreckigen Klamotten auf der Hochzeitsfeier unseres Herrn wiederfinden. Brauche ich dafür einen Amen? Amen. Der dritte Punkt. Beständigkeit im eigenen Leben. Was bedeutet diese Beständigkeit denn nun konkret in deinem und in meinem Leben? Ich erhebe jetzt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich habe drei Aspekte herausgegriffen, die ich für besonders wichtig halte, auch in meinem eigenen Leben erlebt habe. Und das ist erstens die tägliche stille Zeit, zweitens die wöchentliche Teilnahme an deiner Zelle oder Kleingruppe und drittens der wöchentliche Gottesdienstbesuch. Die stille Zeit. Die tägliche stille Zeit ist deine Qualitätszeit mit Gott. Der Schöpfer der Welt, der Herrscher des Universums, der König der Könige. Er, der dich so liebt wie kein anderer, der dich schon kannte, bevor du geboren wurdest, der für dich gestorben und auferstanden ist, der dich gerettet und erlöst hat. Dieser Gott, der so unvergleichlich ist, möchte sich täglich mit dir zusammensetzen und dich trösten, dich lehren, dich ermahnen, dich umarmen und dir seine Liebe und Vergebung schenken. Hast du Zeit? Nächste Viertelstunde vielleicht? Wenn du jetzt spontan Ja gesagt hast, dann mach daraus eine beständige Gewohnheit. Nimm dir jeden Tag Zeit, um in der Bibel zu lesen. Nimm dir jeden Tag Zeit, deinen Dank, deine Sorgen, deine Wünsche, deine Sünden, alles, was dich beschäftigt, vor Gott zu bringen. Und nimm dir auch Zeit, auf Gottes Stimme zu hören. Erwarte, dass er spricht. Nimm dir ein leeres Buch oder ein leeres Blatt, trag das Datum ein und dann werd still. Und geh nicht eher weg, bis Gott dir was gegeben hat, was du aufschreiben kannst. Und wenn es dann etwas Ermutigendes ist oder eine liebevolle Ermahnung oder einfach ein Ausdruck seiner Liebe zu dir und wenn es der Bibel entspricht, dann hast du ein Wort Gottes für diesen Tag an dich. Sozusagen deine Tagesparole, dein Tagesbefehl. Und wenn man in dieser Erwartungshaltung stille Zeit macht, nicht nur eine Viertelstunde, sondern wirklich darauf wartet, hey Gott, rede zu mir, ich brauche was von dir für heute, dann glaubt gar nicht, wie spannend dann stille Zeit werden kann. Das zweite ist die Zelle. Also wenn du aus einer anderen Gemeinde kommst, darfst du auch gern Hauskreis oder Kleingruppe dazu sagen. Wohl wissend, dass es Unterschiede gibt, werde ich auf die nicht eingehen, denn es wird den Rahmen sprengen. Der Name ist erstmal nicht wichtig. Wichtig ist, dass Jesus im Mittelpunkt steht und dass du hingehst. Wenn du in keiner Kleingruppe bist, dann frag den Pastor oder Gemeindeleiter deines Vertrauens, bei welcher du dich anschließen kannst. Falls es in deiner Gemeinde so etwas nicht gibt, dann frag Gott, ob du eine Kleingruppe gründen sollst. Natürlich in Absprache mit der Gemeindeleitung. Aber dann ist es vielleicht auch dran für dich, deine Gemeinde zu wechseln. Denn Kleingruppen gehören zu einem beständigen Leben mit Gott einfach dazu. In der Zelle oder Kleingruppe, da sind die Menschen, die dich kennen. Hier fällt es auf, wenn du beginnst, auf die Lügen des Teufels zu hören und dabei deine Christuszentriertheit verlierst. Hier sind die Geschwister, die dich gut genug kennen, um dich ganz früh wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen. Hier kannst du Sünden bekennen und Buße tun. Hier erfährst du von deinen Defiziten und Wachstumsbereichen. Hier bekommst du aber auch Lob und Ermutigung bei jedem Schritt, den du nach vorne machst, auf Jesus zu. Hier ist der Ort und der Rahmen, um persönlich zu werden. Hier können Fragen gestellt und Gebetsanliegen mitgeteilt werden. Je größer eine Gemeinde ist, desto größer ist die Gefahr, dass der Einzelne untergeht und nicht mehr gesehen wird. Aber in der Zelle ist jeder wichtig. Und es fällt auf, wenn er wegbleibt. Die offene Zelle ist aber auch der Ort, an dem du Menschen mitbringen kannst, die Jesus noch nicht kennen. Manch einer traut sich halt noch nicht sonntags in den großen Gottesdienst. Aber diesen kleinen Rahmen unter der Woche, da sagt manch einer dann trotzdem Ja dazu. Deshalb, such dir eine Kleingruppe, die dir hilft, Christuszentriert zu bleiben. Und sei bei jedem Treffen dabei. Der dritte Punkt, Gottesdienstbesuch. Als Kinder Gottes haben wir allen Grund, uns zu freuen. Wir sind erlöst, unsere Schuld ist bezahlt, der Sieg ist unser. Halleluja. Doch der Alltag lässt uns oft vergessen, wie viel Grund zur Freude wir eigentlich haben. Und Feste sind, glaube ich, unter anderem auch dafür erfunden worden, damit man nicht vergisst, dass es was zu feiern gibt. Und deswegen feiern wir Gottesdienst. Wir feiern den Sieg unseres Herrn über Tod und Sünde. Wir danken ihm für seine Liebe und seine Gnade. Wir bekennen uns zu ihm und zu seiner Gemeinde. Wir werden als Einheit sichtbar, als das Licht und das Salz und die Hoffnung, die wir für die Welt sind. In der Predigt bekommen wir Lehre und Inspiration und werden herausgefordert zu einem Leben in der Nachfolge Jesu. Der Sonntagsgottesdienst ist der Höhepunkt der Woche. Wie könnte man den verpassen? Ich habe euch am Anfang von meiner Pulsuhr berichtet, die mein körperliches Training überwacht und mich dazu motiviert, darin beständig zu sein. Und da haben wir sie wieder. Und ich habe mir überlegt, dass es doch genial wäre, solche eine Hilfe auch im geistlichen Bereich zu haben. Ich als kleiner Technikfreak, wie gesagt, fände ja toll, wenn es sowas in elektronischer Form gäbe. So eine Art geistliche Pulsuhr halt. Leider muss ich aber feststellen, dass die Fabriken in China alle mit der Produktion des Apple iPad beschäftigt sind und deswegen keine Kapazitäten frei haben, was ja komisch ist, weil so eine Uhr ja viel wichtiger ist. Aber gut. Wir werden deshalb auf althergebrachte Mittel zurückgreifen müssen. Stift und Papier. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Einen geistlichen Trainingsplan zum Einlegen in die Bibel. Was man das kennen kann, ja, müsste eigentlich gehen. Die Verwendung ist ganz einfach. Der Plan ist selbsterklärend. Oben wird Name und Datum eingetragen. Also, wo man startet, das Startdatum. Und dann setzt man halt im Laufe der Woche seine Häkchen an die Stellen, die man erfüllt hat. Und am Ende der Woche wird dann überprüft, ob man das Soll erfüllt hat. Das sieht folgendermaßen aus, steht ja auch da vorne, mindestens 5-mal stille Zeit gemacht, die Zelle besucht, im Godi gewesen. Ist ja, wie gesagt, in dem großen Feld ganz rechts abgedruckt. Und wenn man das erreicht hat, dann darf man sich selbst einen Pokal verleihen. Den gibt es jetzt zum Aufkleben. Ich wollte erst welche so aus Plastik besorgen, aber dann habe ich überlegt, dann geht die Bibel ja nicht mehr zu. Also zum Aufkleben. Und mein persönlicher Trainingsplan sähe so aus. Ihr seht jetzt auch noch, wo ich auf dem Weg zum Pastor bin. Weil Bernd hat heute Morgen gesagt, er hat heute Morgen Stillzeit gemacht. Ich nicht. Aber gut, ich habe 6-mal Stillzeit gemacht. Ich durfte mir den Pokal geben. Diese Pläne und Pokalaufkleber, das muss ich gerade mal gucken hier, Moment. Könnt ihr euch dann nachher, wenn ihr wollt, da vorne abholen. Und wer es geschafft hat, 5 Pokale zu bekommen, nein, der kriegt kein Osterei oder irgendwas, sondern der hat selber schon was ganz Großes sich selbst gegeben, nämlich den ersten Schritt zur Beständigkeit. Wobei es aber wichtig ist zu sagen, ich habe mich Bernd nochmal darauf hingewiesen, es kann 6 bis 12 Wochen dauern, bis wirklich so eine Gewohnheit beständig eingeübt ist. Also wenn ihr weitere Trainingspläne und Pokalaufkleber braucht, ich bin ja noch 3 Wochen da, kann ich noch welche ausdrucken, kein Problem. Ich habe noch Material, glaube ich, für 700 oder so, keine Ahnung. Vielleicht kommt dir das jetzt auch ein bisschen komisch vor, da so einen Aufkleber drauf zu kleben. Aber wenn ihr an die Flugzeuge im Ersten und Zweiten Weltkrieg denkt, die Kampfflieger, die haben auch jeden Sieg dokumentiert durch so ein kleines Zeichen auf ihrem Flugzeug. Ich meine, unser Sieg ist ja schon sicher und wir kämpfen ja auch nicht gegen Menschen. Aber trotzdem finde ich es total genial, dass wir jedes Mal, wenn wir das geschafft haben, bei jedem Häkchen haben wir schon einen Sieg erreicht, haben wir es geschafft, in unserem Sieg zu leben. Und bei dem Pokal erst recht. Ja, und das ist einfach, finde ich, total genial, das so zu sehen. Vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst, eure Probleme hätte ich gern. Ich bin zu keiner Hochzeit eingeladen. Ich habe kein Hochzeitskleid bekommen. Ich habe noch nicht mal eine Beziehung zu Gott, die ich vernachlässigen könnte. Dir kann geholfen werden. Diese Einladung zur Hochzeit steht noch immer. Du bist eingeladen. Egal wer du bist, egal wie dein Leben aussieht, egal wie du dich fühlst. Denk dran, was in Vers 10 steht. Da gingen die Knechte auf die Straße hinaus und brachten alle, die sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Es spielt keine Rolle, wie du kommst. Gott wird dir alles geben, was du brauchst. Er wird dich verändern. Er wird dein Leben vom Kopf wieder auf die Füße stellen. Wenn du das möchtest, hast du jetzt die Gelegenheit, Ja zu sagen. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Neigt eure Köpfe bitte. Und wenn du diese Einladung annehmen willst, dann streck jetzt einfach deine Hand hoch. Streck einfach deine Hand zum Herrn als Zeichen für ihn und auch als Zeichen vor der Welt. Das ist einfach gut, das öffentlich gemacht zu haben. Ist jemand hier, der den Herrn annehmen möchte? Nee, ist nicht der Fall. Na gut, vielleicht das nächste Mal. Okay, danke. Dürft ihr euch wieder setzen? Also nicht wieder setzen, sondern wieder setzen. Jetzt stelle ich erstmal das Ding aus, sonst piept das gleich. Ich habe berichtet, manchmal kann man die Bibel aufmachen. Davon, dass wir was zu feiern haben. Wir haben einen Sieg zu feiern. Den Sieg unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz und in der Auferstehung. Jeden Sonntag machen wir das. Aber heute ist Abendmahl. Heute machen wir das ja in einer ganz besonderen Art, in einer Art, zu der er uns aufgefordert hat, wo er gesagt hat, mach das so. Ich lese das jetzt einfach vor, die Einsetzungsworte, dann werde ich dafür danken und dann könnt ihr kommen und euch nehmen. Der Herr Jesus nahm in der Nacht, der ausgeliefert wurde, Brot, dankte, brach es und sprach: Dies ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nachher nach dem Essen den Kelch und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Darum, wer auf unwürdige Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, macht sich schuldig am Leib und am Blut des Herrn. Es prüfe sich jeder, und dann soll er vom Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wer nämlich isst und trinkt, ohne zu wissen, was der Leib bedeutet, der isst und trinkt sich zum Gericht. Herr Jesus, ohne deine Tat am Kreuz gäbe es das hier alles nicht. Und wenn es es gäbe, wäre es sinnlos. Herr, ich danke dir dafür, dass du ja uns vor dem bewahrt hast, wovon wir heute Morgen gehört haben, vor der Hölle, vor diesem Feuersee. Herr, dass du das auf dich genommen hast, diese Schmach und diese Schmerzen und diese Qual, Herr, damit wir es nicht erdulden müssen, Herr. Herr, ich danke dir, dass du so viel da rein investiert hast, dass wir eine Beziehung zu dir haben können, Herr. Und bitte hilf uns auch, dass wir diese Beziehung beständig pflegen zu dir, Herr. Herr, ich danke dir für das Brot, für deinen Leib. Ich danke dir für den Saft, für dein Blut. Herr, hab Dank einfach für deine unermessliche Liebe zu uns. Und lass uns daran immer denken und festhalten. Amen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.